Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im NPD-Verbotsverfahren hat sich das Bundesverfassungsgericht mit der Programmatik der Partei beschäftigt. Am dritten und voraussichtlich letzten Tag der mündlichen Verhandlungen ging es unter anderem um die Frage, inwieweit rechtsradikale Ausschreitungen und eine Kultur der Einschüchterung der NPD mittelbar zugerechnet werden können. Vertreter der Länder bekräftigten ihre Vorwürfe gegen die Partei. So sagte Bayerns Innenminister Herrmann, von der NPD gehe geistige Brandstiftung aus. Die Karlsruher Richter befragten außerdem mehrere aktuelle und ehemalige Funktionäre.
Auf dem Weg zum dritten Verhandlungstag in Karlsruhe. Lange müssen die NPD-Funktionäre heute den Richtern Rede und Antwort stehen. Erster Schwerpunkt, die Ideologie ihrer Partei. Das Gericht hält den Funktionären Zitate vor. Auf der Partei-Homepage heißt es zum Beispiel: Ein Afrikaner, Asiate oder Orientale wird nie Deutscher werden können, weil die Verleihung bedruckten Papieres, eines BRD-Passes, ja nicht die biologischen Erbanlagen verändert. Angehörige anderer Rassen bleiben deshalb körperlich, geistig und seelisch immer Fremdkörper, gleich wie lange sie in Deutschland leben. Die Verfassungsrichter fragten äußerst kritisch nach, was bedeutet dieses Vokabular im Programm, und sie weisen auf Widersprüche zu den Aussagen vor Gericht hin.
Ja, sie hat versucht, vor allem ihr eigenes Programm zu verharmlosen und sich als Wolfs im Schafspelz zu generieren. So nach dem Motto, eigentlich wollen wir das ja alles gar nicht, was da steht. Und das ist ja alles, jeder macht das ja mal so, dass er was aufschreibt und das gar nicht so ernst meint. Ich glaube, ja, daraus ist ja deutlich geworden, dass diese Partei natürlich fürchterlich vor diesem Verfahren zittert.
Am Nachmittag versucht der Bundesrat weiter nachzuweisen, warum die Partei ein Machtfaktor vor Ort in einigen Regionen sei und welche Aktionen, etwa die Krawalle im sächsischen Heidenau, man der Partei konkret zurechnen könne.
Es kommt nicht darauf an, was der Bundesrat behauptet, sondern allein darauf, was das Gericht am Ende hier feststellt.
Und das wird das erste Urteil in einem Parteiverbotsverfahren seit 1956 sein.
Zum Abschluss der mündlichen Verhandlungen nun eine Einschätzung von Kolja Schwarz live aus Karlsruhe.
Drei lange und intensive Verhandlungstage sind vor knapp einer Stunde hier zu Ende gegangen. Die Ausgangslage vor dieser mündlichen Verhandlung? Ein Verbot der Partei ist wahrscheinlicher als das Nichtverbot, zumindest nach Aktenlage. Und jetzt? Die Verhandlung hat nicht wirklich Neuigkeiten gebracht. Auch die von der NPD angekündigten Knaller in Sachen V-Leute blieben aus. Dennoch wird es sich das Gericht hier nicht leicht machen bei der Urteilsfindung. Das zeigen diese drei Tage. Kritisch und intensiv fragten sie auf beiden Seiten nach. Der NPD hielten sie die eigenen rassistischen Zitate vor. Vom Bundesrat wollten sie wissen, wo denn die NPD ihr Parteiprogramm konkret umsetzt in Deutschland. Jetzt müssen die Richter das Gehörte bewerten. Ein Urteil wird in einigen Monaten erwartet. Und damit zurück zu Thorsten Schröder.
Die EU-Führung verstärkt angesichts der Situation der Flüchtlinge in Griechenland ihre Bemühungen um eine gemeinsame Lösung. Bei Gesprächen in Athen verurteilte Ratspräsident Tusk heute nationale Alleingänge. Er kritisierte Österreich und die Länder entlang der Balkanroute, die ihre Grenzen weitgehend geschlossen haben. Zehntausende Flüchtlinge können deshalb von Griechenland aus nicht weiterreisen. Eindringlich appellierte Tusk an all jene Menschen, die sich aus purer Armut auf den Weg machen, nicht nach Europa zu kommen.
Die Insel Samos im Nordosten der Ägäis. Für sie ist sie nur Zwischenstation. Mehr als 5000 Flüchtlinge warten derzeit auf den Inseln, um auf das Festland zu gelangen, berichten griechische Medien. Seit kurzem unterstützt die Bundespolizei die griechische Küstenwache bei der Überwachung der Seegrenze zwischen Griechenland und der Türkei. Es geht um die Bekämpfung der Schleuserkriminalität, doch auch sie bringen Flüchtlinge an Land, die sie im Meer aufgegriffen haben. Auch wenn die griechische Regierung die Tickets für die Überfahrt ans Festland begrenzt hat, sind es mehr als 1000, die heute in Piräus ankommen. Ich habe gehört, dass die Grenze so gut wie geschlossen ist, sagt dieser Mann aus Aleppo, aber es gibt keinen anderen Weg für mich. Verschwindend gering ist die Zahl derer, die einen Asylantrag in Griechenland stellen. Nach Angaben von Human Rights Watch waren es im letzten Jahr knapp 2%. Die Behörden sind überfordert. Wir müssen uns jetzt ins Zeug legen, um besser zu werden. Diese Krise hat uns überrascht. Nur gut 100 Flüchtlinge ließ die mazedonische Grenzpolizei heute bislang in Idomeni passieren. Aus Verzweiflung über ihre Situation blockierten sie einen Güterzug. Hilfsorganisationen berichten von untragbaren Verhältnissen. Griechenland könne die Last nicht alleine tragen, insistierte Ministerpräsident Tsipras nach einem Gespräch mit EU-Ratspräsident Donald Tusk. Der appellierte an Wirtschaftsmigranten:
Do not come to Europe.
Kommen Sie nicht nach Europa. Glauben Sie den Schmugglern nicht. Riskieren Sie nicht Ihr Leben und Ihr Geld. Tusk fordert die Rückkehr zu einem Schengen-System mit einem funktionierenden Schutz der europäischen Außengrenzen.
Im Anschluss an seine Gespräche in Athen reiste Tusk in die türkische Hauptstadt Ankara weiter. Zentrales Thema war auch hier bei einem Treffen mit Ministerpräsident Davutoğlu die Flüchtlingsfrage. Aus der Türkei waren im vergangenen Jahr die meisten Migranten nach Europa eingereist. Tusk forderte Ankara erneut auf, die Zahl der Flüchtlinge zu reduzieren, die über die Ägäis nach Griechenland gelangen.
Ankara heute, letzte und vielleicht wichtigste Station einer langen Dienstreise, die EU-Kommissionspräsident Donald Tusk durch die Balkanländer und Griechenland führte. Zwei Themen sind beherrschend. Zum einen, wie kann Europa der Türkei helfen, den rund 2,5 Millionen Flüchtlingen im Lande bessere Lebensbedingungen zu ermöglichen? Der Plan, wer eine Perspektive für sich und seine Familie hat, nimmt eher Abstand von einer Flucht in die EU. Wir haben darüber geredet, für welche Projekte wir die 3 Milliarden Euro einsetzen wollen, die Europa für die syrischen Flüchtlinge bereitgestellt hat. Hauptthema Nummer 2: Wie kann die Türkei die Flüchtlingsbewegung Richtung Griechenland eindämmen? Gemeint verstärkte Überwachung vor den Küsten, bald auch in Zusammenarbeit mit NATO-Verbänden. Mehr Verkehrskontrollen im Lande auf dem Weg zu den Küsten sowie ein massiveres Vorgehen gegen Schleuser, zum Beispiel durch ein Erschweren des Handels mit Schlauchbooten. Wir stellen gemeinsam fest, dass die Zahl der Flüchtlinge, die in Europa ankommt, nach wie vor deutlich zu hoch ist. Es bedarf weiterer Anstrengungen. Die Türkei muss Wege finden, eine wirkliche Verminderung zu erreichen. Dafür wird Europa einen Preis zu zahlen haben. Die Rede ist von Visa-Erleichterungen für türkische Staatsbürger und eine Beitrittsperspektive zur EU für die Türkei. Bisher, so betont die türkische Regierung, habe man rund 25.000 Fluchtwillige von einer Überfahrt nach Griechenland abgehalten. Etwa 125.000 aber konnten allein seit Jahresbeginn übersetzen.
Frankreichs Präsident Hollande und der britische Premierminister Cameron haben ein Ende der Angriffe auf die syrische Opposition gefordert. Russland und die syrische Regierung müssten diese Attacken sofort einstellen, forderten beide Politiker bei einem Treffen in Amiens. Sonst drohe eine dramatische Verschärfung der Flüchtlingskrise. Um die schwierige Lage im Flüchtlingslager von Calais zu verbessern, will Cameron 22 Millionen Euro an Frankreich zahlen.
Bundesbauministerin Hendricks hat angekündigt, den Bau von Sozialwohnungen stärker zu unterstützen. Bei einem Kongress in Berlin sprach sich die SPD-Politikerin dafür aus, den Ländern dafür doppelt so hohe Fördermittel zur Verfügung zu stellen wie bisher. Ein eigenständiges Wohnungsbauprogramm für Flüchtlinge lehnte Hendricks ab. Die Bemühungen in diesem Bereich müssten allen zugutekommen, die bezahlbare Wohnungen suchten.
Der Umzug in die eigene Wohnung ist für Flüchtlinge ein wichtiger Schritt, auch zu rascher Integration. Doch günstiger Wohnraum fehlt schon seit Jahren. Den Bedarf an neu gebauten Wohnungen schätzte man noch im Mai 2015 auf 272.000 jährlich. Auch wegen des hohen Zuzugs wird diese Zahl nun auf mindestens 350.000 korrigiert. Zum Vergleich, im vergangenen Jahr wurden in Deutschland ca. 265.000 Wohnungen neu gebaut. Nun müsse der Bund tiefer in die Tasche greifen, fordert die zuständige Ministerin mit 1,3 Milliarden Euro zusätzlich.
Ich sehe nicht, dass wir die sogenannte schwarze Null dafür reißen müssen. Der Bundeshaushalt 2017 hat nach meiner Einschätzung die notwendigen Reserven.
Mehr bauen also, aber, so die Ministerin, für alle, Alleinerziehende, Studenten, ältere Menschen. Die Sorge vor einer Konkurrenz zwischen Flüchtlingen und sozial Schwachen im Land ist in der SPD groß. Die Opposition verweist auf einen enormen Rückstau, weil jahrelang viel zu wenig investiert worden sei.
Deshalb ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Was ich aber einfordere, ist, dass zumindest das realisiert wird, dass die SPD nicht nur dicke Backen macht, sondern sich endlich in der Koalition in einer solchen wichtigen Frage durchsetzt.
Ob Baulücken schließen, Vorschriften lockern oder steuerliche Anreize schaffen, der Kongress für bezahlbares Wohnen und Bauen widmet sich nun zwei Tage lang Fachthemen.
Das politische Ringen um Geld findet woanders statt. Mehrere SPD-geführte Ministerien haben bereits zusätzliche Mittel gefordert. Doch Finanzminister Schäuble wehrt ab. Vorbereitungen für die Haushaltsgespräche, die in den kommenden Wochen wohl für Streit zwischen den Koalitionsparteien sorgen werden.
Das Regime in Nordkorea hat offenbar erneut mehrere Geschosse abgefeuert und das nur wenige Stunden nach der drastischen Verschärfung der UN-Sanktionen gegen das Land. Wie das Nachbarland Südkorea berichtet, fielen die Projektile ins östlich gelegene japanische Meer. Nordkorea hatte im Januar und Februar mit einem Atomtest und dem Start einer Langstreckenrakete gegen Auflagen der internationalen Gemeinschaft verstoßen. Knapp 4 Monate nach einer giftigen Schlammlawine in Brasilien hat das verantwortliche Bergbauunternehmen Samarco einer Schadensersatzzahlung zugestimmt. Samarco verpflichtet sich, in den kommenden 15 Jahren insgesamt 5,7 Milliarden Euro zu zahlen. Die brasilianische Regierung machte deutlich, dass möglicherweise weitere Gelder nötig seien. Bei der bislang größten Umweltkatastrophe Brasiliens starben 19 Menschen, als beim Klärbecken einer Erzmine der Damm brach. Giftstoffe gelangten in den Fluss Rio Doce, tausende Tiere verendeten, hunderttausende Menschen hatten kein sauberes Trinkwasser. Die Chemie bleibt aus Sicht von Bundeskanzlerin Merkel eine Kernindustrie der deutschen Wirtschaft. Merkel sagte bei einem Festakt zum 100-jährigen Bestehen des Chemiestandorts Leuna, mit bundesweit 400.000 Arbeitsplätzen sei die Branche ein Innovationstreiber. Sie helfe beim Umweltschutz, bringe neue Materialien auf den Markt oder entwickle Energiespeicher. Die Bundeskanzlerin würdigte die internationale Zusammenarbeit am Standort Leuna.
Ein Ständchen für die Kanzlerin und Merkel muss weg Plakate. Ein Wechselbad der Gefühle für die Regierungschefin wie so oft in diesen Zeiten. Heute ein erfreulicher Termin, 100 Jahre Leuna. Zur Wende war nicht sicher, ob es dieses Jubiläum geben würde. 6 Milliarden Euro wurden seitdem investiert und jetzt sieht manche sie hier die blühenden Landschaften.
100 Jahre Chemiestandort Leuna erzählen von viel unternehmerischem Geschick und Erfolg, aber eben auch von Misswirtschaft und Umweltsünden sowie deren langwieriger Aufarbeitung.
Mitten im Ersten Weltkrieg entstand in Leuna eine Fabrik für Ammoniak. Das braucht man für Dünger, aber auch Sprengstoffe. Im Zweiten Weltkrieg wurde in Leuna aus Braunkohle Benzin hergestellt, um unabhängig vom knappen Erdöl zu werden. In der DDR war Leuna der größte ostdeutsche Chemiestandort mit gewaltiger Umweltverschmutzung. Die wurde beseitigt und der französische Konzern Elf Aquitaine investierte 5 Milliarden D-Mark in eine neue Raffinerie.
Ich bin ganz sicher, und das ist gewollt, und das ist ein Teil unseres Ziels, dass sich hier in Leuna neben den Großunternehmen viele, wie schon bereits im Gange, mittelständische Firmen niederlassen werden.
Und so ist es gekommen. Über 100 Firmen mit fast 10.000 Arbeitsplätzen haben sich bis heute am Chemiestandort Leuna angesiedelt.
Der frühere Volkswagen-Chef Winterkorn ist nach Angaben des Konzerns bereits frühzeitig über Unregelmäßigkeiten bei Dieselmotoren in den USA informiert worden. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, wurde ihm bereits im Mai 2014 eine entsprechende Notiz zugestellt. Also fast 1,5 Jahre vor Bekanntwerden des Skandals um manipulierte Abgaswerte. Ob Winterkorn diese Mitteilung auch gelesen hat, ist allerdings nicht dokumentiert. Die deutschen Biathleten haben bei der Weltmeisterschaft in Oslo gleich im ersten Rennen eine Medaille geholt. Das Team gewann in der Mixed-Staffel Silber vor Norwegen. Die Goldmedaille ging an Frankreich.
Die Freude war groß beim deutschen Team. Erstes Rennen, erste Medaille. Als Mitfavorit ging das DSV-Quartett ins Rennen am traditionellen Holmenkollen. Franziska Preuß als Startläuferin brauchte insgesamt nur 2 Nachlader und wechselte als Vierte auf Franziska Hildebrandt. Auch sie schoss lediglich 2-mal daneben und führte die deutsche Staffel auf Rang 2 nach vorne. Nach den beiden Frauen kamen dann die Männer. Arndt Peiffer präsentierte sich in guter WM-Form mit einem Schießfehler und einer starken Laufleistung. Es war ein spannendes Rennen, das von den Schlussläufern entschieden wurde. Simon Schemp musste es also richten für die deutsche Mannschaft und das gelang. Nur den Franzosen Martin Fourcade konnte Schemp im Schlussspurt nicht halten. Frankreich gewann mit 4,3 Sekunden Vorsprung auf Deutschland. Rang 3 ging an Norwegen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 4. März.
Im Osten Deutschlands wird es morgen unter Zwischenhocheinfluss freundlicher, aber von Westen lenken atlantische Tiefausläufer wieder Regen und Schneefälle heran. Heute Nacht gibt's vor allem im Süden hier und da Schnee, in den Niederungen auch Regenschauer, sonst klart es zum Teil auf. Morgen im Osten teilweise längere Zeit freundlich, während sich aus Westen Regen und Schneefälle ausbreiten. Später wird es auch im Osten wolkiger. Heute Nacht wieder vielerorts leichter Frost oder Werte um den Gefrierpunkt. Morgen in der Eifel 2, an der Spree bis 9 Grad. Am Samstag viele Wolken, die gebietsweise Regen, zum Teil auch Schnee bringen. Am Sonntag weiterhin unbeständig und nasskalt. Gelegentlich zeigt sich auch mal die Sonne. Auch die neue Woche beginnt noch ziemlich ungemütlich.
Thomas Roth meldet sich um 22.15 Uhr mit folgenden Tagesthemen. Vorwahlumfrage zu den anstehenden Landtagswahlen. Grüne in Baden-Württemberg stärkste Kraft. Und vom präzisen Sehen die Fotokunst des Thomas Struth. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.